Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Looks Like Startup. Diesmal nicht wie immer mit Jan und mir am Mic, sondern heute nur ich. Auch noch mit einem sehr, sehr coolen Gast heute. Und genau, wir starten das Ganze immer mit einer kleinen Fun-Frage. Und zwar, wenn du jetzt ein Tier wärst, welches Tier wärst du?
Puh, schwierig zu sagen. Ich denke, ich wäre auf jeden Fall ein schnelles Tier. Ich denke, was Richtung Leopard.
Okay, alles klar. Ja, sehr cool. Erstmal genau, vielleicht willst du dich erstmal vorstellen, wer bist du und was macht ihr oder du quasi in eurem Startup?
Ja, ich bin nicht Leopard, sondern ich bin Hendrik. Hi, ich bin Hendrik, einer der drei Gründer vom Startup BAU, hier auch aus Köln. Freut mich auf jeden Fall sehr für die Einladung. Vielen Dank. Ja. Wir sind das Startup BAU, seit mittlerweile einem halben Jahr gegründet und seit circa 10 Monaten am Werk. Wir haben eine App entwickelt für eine lokale Produktsuche. Mhm. Sprich, wir sind die lokale Produktsuchmaschine für den stationären Handel. Denn wir haben uns gedacht, ich kann online alles suchen und finde zu allen Produktvorschläge, warum kann ich das nicht auch einfach anstatt für Online-Shops für Geschäfte machen und somit schnell und gezielt einkaufen gehen.
Ja, mega. Also ich finde das Thema total spannend. Ich habe mir vorher alles ein bisschen angeguckt und also quasi ich kann über eure App ein Produkt suchen. Ich suche jetzt einen bestimmten Eistee oder ich suche ein bestimmtes Getränk und ihr zeigt mir quasi an, wo ich das jetzt in meiner Umgebung finde.
Genau.
So. Okay. Erstmal sehr, sehr krass und sehr, sehr cool. Ich habe 1000 Fragen. Erstmal also, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Kam das einfach in eurem Studium oder wie lief das Ganze irgendwie ab? Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen.
Ja, Studium sprichst du eigentlich genau das Richtige an. Wir haben alle drei zusammen hier in Köln auch studiert, an der Rheinischen Fachhochschule. Retail Management trifft eigentlich unser Startup so ziemlich genau auf den Kopf. Und zwar haben wir vor allem mit Schwerpunkt Omnichannel dieses Studium bestritten. Da ging es um die Verknüpfung vom Stationär mit dem Onlinehandel und vor allem Zukunftsszenarien für den Handel und wie sich der stationäre Handel auch dort entwickelt. Und dort haben wir uns immer weiter reingedacht und hatten dann irgendwann die zündende Idee. Da hat einmal ein Professor in einer Vorlesung gesagt, er glaubt, dass in Zukunft das Internet immer lokaler wird. Mhm. Das hat Mirko sich auch so als Gedanke mitgenommen, also mein Mitgründer. Und zufälligerweise am gleichen Abend saßen wir dann noch zusammen, auch bei Parkölsch. Ja. Und dann hat uns dieser Gedanke auch nicht mehr losgelassen. Wir haben da sehr viel reininterpretiert, haben eine ganze Notiz vorgeschrieben und unsere Ideen da verfestigt. Und voll aus Konsumentensicht gedacht, was wäre geil als Plattform für mich im Handel, um mich zurechtzufinden und meine Produkte zu kaufen.
Ja, mega. Erstmal echt cool. Genau, ihr seid drei Gründer, hast du schon gesagt. Vielleicht, was die für einen Background haben. Also habt ihr alle zusammen das studiert? Weil du meinst vorhin zum Beispiel noch, dass ihr einen Entwickler zum Beispiel mit drin habt irgendwie. Genau, also ihr seid zu dritt, ne?
Genau, wir sind zu dritt. Wir sind insgesamt schon ein Team von 8 Leuten, ein Gründerteam von 3. Mhm. Wir haben alle einen starken Handels-Background, haben alle im Einzelhandel gelernt. Wir haben auch gemeinsam vorher schon BWL studiert, also einen sehr ähnlichen Lebenslauf, ja. Haben aber doch schon unterschiedliche Skills. Also Michi konnte vor allem dann beim Retail-Management-Studium auch noch sich im Bereich Coding spezialisieren, sodass wir da halt auch Expertise sammeln konnten in unserem Team selber. Ja. Mirko ist ein ganz starker Vertriebler, war auch da schon viel im Einsatz für unterschiedlichste Konzerne. Und ich manage so vor allem die ganzen BWL-Team und habe da auch schon einiges an Erfahrung im Mittelstand gesammelt. Im Handelsunternehmen.
Genau. Ja, nicht schlecht. Also das ist eigentlich auch die größte Sache, wo wir auch mit vielen Startups irgendwie reden, dass halt das Team meist irgendwie eigentlich die Hauptsache ist. Also dass man gewisse Komponenten irgendwie immer darüber abdeckt. Genau. Ihr seid jetzt echt mega frisch noch, wenn man das so sagen kann quasi. Also noch nicht mega lange irgendwie am Markt. Vielleicht kannst du mal so diesen ganzen, wie kam es dazu von der Idee jetzt? Du meinst, ihr habt ein Notizding vorgeschrieben, bis ihr auf einmal eine fertige App habt und, sag ich mal, jetzt richtig gegründet seid und jetzt ein Team von 8 Leuten seid.
Genau, also man startet, also wir sind eigentlich so gestartet, dass wir gesagt haben, am schönsten wäre es, wir zeichnen uns erstmal so auf, wie wir uns das vorstellen, dass es aussieht. Das heißt, wir haben einfach Mockups gebaut. Ja. Ganz spartanisch mit Keynote einfach alles reingeballert. So stellen wir uns unsere App vor, wie sie dann aussehen soll. Und zwar irgendwie direkt klar auch, es muss eine App sein.
Okay.
Das ist das Einfachste, wie ich auf dem Smartphone Zugriff auf sowas kriege.
Ja,
das stimmt. Und dann haben wir das verfestigt und haben uns Marktzahlen angeguckt, dadurch, dass wir es auch studiert haben und da nah am Thema waren, haben dann halt viel mit Professoren auch drüber gesprochen. Dann
also war noch zur Unizeit,
zur Unizeit, so im letzten Semester, als wir auch die Bachelorarbeit geschrieben haben und haben uns da dann intensiv ausgetauscht, 1-2 Professoren rangeholt und mit denen mehrere Meetings auch mal gehabt und dann, die haben ihre Bedenken geäußert, die waren sehr, sehr, sehr groß auch noch damals. Mhm. Mittlerweile hat sich das gelegt.
Hat sich das erst
und genau, da haben wir uns ausgetauscht und dann haben die uns gesagt, komm, bewerbt euch fürs Gründerstipendium NRW.
Ja.
haben wir dann auch gemacht, weil es einfach eine gute Chance ist, Fulltime direkt nach dem Studium loszulegen, weil man erstmal unterstützt wird.
Ja.
Haben das gemacht, haben es auch relativ zügig dann bekommen durch die Jury, ja, und sind dann direkt im Anschluss, ja, letztes Jahr im August nach dem Bachelor, losgelegt im Startplatz hier im Mediapark.
Mega, also sehr, sehr nice, weil muss man ja auch erstmal, das wäre jetzt so meine nächste Frage, den Schritt wagen zu sagen, okay, ich habe jetzt meinen Bachelor abgeschlossen und jetzt sage ich, okay, ich setze jetzt erstmal quasi alles auf Thema Startup, da war eine coole Idee, man hat ein Stipendium dafür bekommen, also wir haben das zum Beispiel auch, das NRW-Gründerstipendium, echt eine super coole Möglichkeit, mal irgendwie Sachen auszuprobieren, gerade wenn ihr jetzt zu dritt seid. Wie war das so, weil das stellen uns irgendwie auch oft so die Frage, wie ist das so bei eurem familiären Rückhalt? Ist das so gewesen? Also zum Beispiel, wir kennen das von unseren Eltern, die zum Beispiel die ganze Zeit sagen, ey, das ist super cool und super spannend, aber wir sind zum Beispiel noch mitten im Studium drin. Wie war das bei euch, als ihr gesagt habt, nach dem Abschluss, okay, ich mache jetzt das Startup erstmal?
Also es hat sich ja durch das Studium schon so angebahnt, unsere Gründungsidee, und da unsere Eltern auch von allen drei insgesamt selber mit Unternehmens-Background sind, beziehungsweise okay, kleine mittelständische Handelsunternehmen führen,
ja,
waren die auch schnell Feuer und Flamme für das Thema und haben gesagt, mach das auf jeden Fall. Es ist nicht so, als wenn die selber mit Expertise oder so da jetzt hinterstehen würden, sondern die fanden das gut und konnten damit so relaten, sagen, okay, das macht Sinn, was ihr macht, ja, und zieht das auf jeden Fall durch. Und man merkt halt auch, ich glaube, dieses halbe, dreiviertel Jahr, was wir jetzt hinter uns haben, gibt hier keinen Masterstudiengang. Also,
ja, also das ist auch
mega
das,
lehrreich auch schon.
Auf jeden Fall. Also, das finde ich auch mal selbst. Ich meine, man kennt natürlich die ganzen Zahlen, ja, aus 10 Startups schaffen es, weiß ich nicht, ein oder zwei maximal irgendwie oder solche Sachen. Aber ich finde es halt auch mal, generell auf diesem ganzen Weg, wie viel man lernt, finde ich, ist enorm. Also ich nenne es immer so ein bisschen quasi wie so eine begleitende Praxisarbeit, wenn man im Studium damit schon anfängt, weil man total viele Sachen, wenn man in dem Bereich auch was studiert, halt irgendwie darauf auf das Projekt irgendwie umsetzen kann, was ich halt irgendwie total spannend finde,
weil
das gibt dir keine Praxis, das gibt dir niemand und auch so Zwischenmenschliches. Ich weiß nicht, wie es bei euch immer so war, aber zum Beispiel, wenn man mit Leuten lernt zu sprechen, wenn man über ernste Themen lernt zu sprechen, also all so Sachen, die man ja sonst erst viel, viel später im Beruf sich irgendwie sag ich mal, aneignet.
Auf jeden Fall, also nochmal zum Thema auch hier, 1 von 10 Startups schafft's. Also das haben wir uns auch schon angehört am Anfang, aber warum soll man jetzt dann aufhören? Also ich meine, man kann dann ja auch sagen, dann sind wir halt das eine, vielleicht schaffen wir es ja auch.
Ja.
Aber da schon den Kopf in den Sand zu stecken, bevor man es überhaupt versucht hat, ist ja langweilig. Und gerade so die Sache Routine reinbringen in so Gespräche, in wichtige Gespräche, hat auch bei uns ein bisschen gedauert, aber mittlerweile ist es schon so, dass man jede Woche so viele Termine hat, auch mit Personen, wo man manchmal denkt, jetzt sitzen wir schon wieder hier mit Tina Müller, CEO von Douglas, in einem Call.
Ja.
Und das kannst du jetzt gerade auch über Zoom nicht so wirklich ernst nehmen, weil es ein bisschen absurd, die Situation, du kannst den Laptop zuklappen, dann sind die weg.
Ja,
aber so langsam kommt da auch eine Routine rein, das muss auch, weil wir wollen ernst genommen werden, wir nehmen die andere Partei natürlich auch ernst. Und da kommen wir so langsam und wachsen da rein. Aber es ging relativ schnell auch.
Ja, mega. Ich habe das gesehen. Genau, ihr habt den Wissenschaftspreis gewonnen dieses Jahr. Und die war, glaube ich, in der Jury, ne?
Genau.
Die, genau.
Tina war in der Jury und hat auch noch eine Laudatio zu unserem Pitch gehalten.
Wahnsinn.
Hat Spaß gemacht, ja.
Ja, also das finde ich das Coole an Startups, diese ganzen Wettbewerbe, was halt leider jetzt aufgrund von Corona irgendwie ja nicht mehr so oder jetzt langsam irgendwie halt online kommt oder hoffentlich auch bald wieder in Präsent. Aber das finde ich halt einfach dieses Coole, es gibt Pitch-Wettbewerbe, auf denen man coole Preise gewinnen kann und so. Also das heißt auch für alle, die jetzt zuhören und sich halt für das Thema Startup interessieren, es gibt mittlerweile, finde ich, so viele Möglichkeiten, irgendwie, weiß ich nicht, coole Leute kennenzulernen, mit Investoren eventuell Kontakt zu haben oder auch erstmal ein bisschen Geld zu bekommen. Oder ich weiß nicht, wie ihr das, sage ich mal, gesagt.
Auf jeden Fall. Sehen. Definitiv. Also man kann sich seine Bühne voll suchen, gerade.
Ja.
Vor allem zu Zeiten der Pandemie, wo man wirklich auch alles remote macht. Verschiedene Pitch-Veranstaltungen haben wir auch schon teilgenommen. Mal erfolgreich, mal nicht. Ja. Aber gut, das kommt immer auch individuell auf das an, was dort gefragt ist.
Ja.
Aber ja, deshalb ist es als Startup gerade echt gut und einfach, sage ich jetzt mal, sich eine Bühne zu holen und auch ein Netzwerk sich aufzubauen, trotz dass man vielleicht gar nicht im Büro mit anderen Startups oder Gründern sitzt.
Jetzt habe ich bei euch auf der App auch gesehen, was für Partner ihr schon quasi habt. Und das, ich meine, es funktioniert ja nur, wenn sozusagen viele Leute auf der Handelsseite sozusagen ihre Produkte hochladen und dementsprechend Leute auch danach suchen. Wie muss ich mir jetzt so den Prozess vorstellen oder den Schwierigkeitsgrad, Leute davon zu überzeugen oder Unternehmen zu sagen, hey, packt eure Produkte bei uns rein und listet eure ganzen Stores, sage ich mal.
Ja, das ist von bis, sage ich mal. Mhm. Wir greifen jetzt gerade relativ ins oberste Regal, was die Handelspartner angeht. Wir haben jetzt DM schon vollends angebunden und haben jetzt noch gerade zwei große Handelsketten, die wir kurz vor der Anbindung haben, wo es technisch schon umgesetzt ist. Da liegt es jetzt noch am Vertrag. Das dauert alles ein bisschen länger, ist auch kompliziert. Du gehst durch verschiedenste Ebenen von einem Konzern, brauchst auch erstmal die richtigen Ansprechpartner, hast zig Meetings, das zieht sich teilweise über 2-3 Wochen. Kann auch mal länger gehen sogar, wenn die nicht aus dem Quark kommen.
Ja.
Aber ja, dann gibt es halt wieder kleinere Fachhändler, wo man halt ein Gespräch hat, die verstehen das und sagen einfach, yo, entweder ich habe Bock, ich will dabei sein, wie können wir es machen? Oder andererseits, nee, hab ich bin jetzt nicht interessiert, sprich mich später nochmal an. Da geht es dann relativ zügig, aber jetzt gerade sind wir eben sehr damit beschäftigt, große Ketten anzubinden, um viele Produkte und viele Geschäfte anzubinden.
Ja. Ja, echt mega cool. Also ich hab das gesehen bei den DM ganz Köln einmal voll, wo ich mich überall irgendwie hinleiten kann. Und ich habe auch gesehen, also ihr implementiert das quasi in deren System, weil wenn ich mir das jetzt so als normalen User vorstelle, ich meine, klar, ihr müsst ja dann wissen, wie ist die Verfügbarkeit, gibt es das überhaupt in dem Laden? Ist das quasi, wird das bei denen direkt integriert oder wie muss ich mir das irgendwie auch so technisch irgendwie vorstellen für die, die jetzt irgendwie sich damit beschäftigen?
Ja, ich versuche es mal technisch zu umschreiben. Also es ist ja im Prinzip so, dass mittlerweile sehr, sehr viele Einzelhändler auf eine digitale Warenwirtschaft setzen. Und daraus rufen wir über eine API-Schnittstelle, also es ist eine Schnittstelle zwischen Warenwirtschaft und unserem System, rufen wir 3 Daten ab. Das ist die GTIN oder auch EAN-Nummer, die immer unter diesem Barcode steht, um das Produkt eindeutig zu identifizieren, den Preis und ist das Produkt verfügbar.
Ja.
Und das sind relativ wenige Daten, die wir immer vom Einzelhändler abrufen und deshalb können wir das relativ in Echtzeit sogar darstellen in der App.
Ja.
Alles andere, was du noch siehst, Bilder, Beschreibungen, Nährwerte etc., was jedes Produkt ja auch mit sich bringt und für dich als Konsument interessant ist, das ziehen wir uns aus verschiedensten Datenpools. Da matchen wir immer diese Nummern mit den Datenpools und ziehen uns die Produktdaten perfekt raus, die wir brauchen,
ja,
und speichern die bei uns zwischen, sodass wir auf der einen Seite dieses Matching von den Produktdaten immer haben und sie rausziehen und dann die Information vom Handel haben, welche Produkte sind verfügbar und was kosten die gerade.
Hammer. Also echt total total smart und gut gedacht. Also jetzt wäre jetzt meine Frage, hätten die das gedacht, dass das so läuft am Anfang, als ihr da ein paar Kölsch getrunken habt und gesagt habt, ja, es wäre ganz cool zu wissen, wo es die Sachen gibt?
Nee, tatsächlich am Anfang waren an Warenwirtschaften nicht zu denken. Da haben wir eher überlegt, wie wir es über die App selber lösen können, dass Händler auch manuell dort ihre Bestände pflegen und so weiter. Haben wir relativ schnell gemerkt, dass ist nicht die Vertrauensbasis, die wir den Usern dann mitgeben können, dass da irgendeiner versucht, die Bestände zu tracken.
Ja.
Es muss jetzt gerade über eine Warenwirtschaft laufen. Und es hat sich halt auch viel getan seit der Gründungsidee. Durch Pandemie und so weiter hat sich diese Infrastruktur einfach stark entwickelt im Handel.
Ja.
Es gibt immer mehr digitale Warenwirtschaften, die zum Einsatz kommen. Es gibt auch viele kleine smarte Lösungen, die uns genau diese Daten liefern können, die wir brauchen.
Ja.
Und deshalb sind wir da gerade auch zum richtigen Zeitpunkt, glaube ich, da.
Genau, das wäre jetzt auch noch eine nächste Frage. Also wie hat euch Corona beeinflusst? Also wenn ich jetzt überlege, ich meine, Einzelhandel so von Geschäften, was ihr jetzt erstmal Produkte drin habt, war ja an sich immer offen. Aber wie habt ihr das so in eurer Gründungsphase quasi erlebt? Weil ihr auch mitten in Corona quasi gestartet seid. Hat das eher, sag ich mal, einen positiven Auswirkungen gehabt oder eher was komplett Negatives vielleicht auch?
Ich glaube, positiv zum einen das Thema Kontaktaufnahme war einfacher. Viele Leute im Homeoffice hatten erstmal auch vielleicht auf Handelsseite nicht so die Aufgaben oder den Workload, wie sie es im Büro hatten oder hatten mehr Zeit, sich mit uns auseinanderzusetzen. Und zum anderen natürlich auch, der Handel muss jetzt kreativ werden, weil wir kommen jetzt aus dem 6 Monate Lockdown, glaube ich, raus und Geschäfte machen wieder auf. Das sind riesige Flächen, Baumärkte, Elektrofachmärkte, die musst du erstmal wieder bespielen. Du brauchst Frequenz und deshalb sind die alle relativ offen für Innovation gerade und hören sich auf jeden Fall unsere Idee an und überlegen halt, wie sie sich anbinden können.
Und das ist ja schon mal erstmal ein guter Schritt, wenn man überhaupt mal jemanden, einen Hörer quasi kriegt, den man erstmal von der Idee sozusagen erzählen kann. Wir haben jetzt zwischendurch immer, das hat nichts mit dem Thema zu tun, 5 schnelle Fragen nennen wir das, also 5 schnelle Entweder-Oder-Fragen, die ich dir einfach stelle, um den Gründer ein bisschen besser kennenzulernen.
Zum Beispiel
jedem Gründer, der hier sitzt. Das sind einfach spontan Antworten, wie du da Lust drauf hast. Genau, ich starte einfach mal rein. Was bist du für ein Typ? Lieber Obst oder Gemüse?
Obst.
Okay. Früh aufstehen oder lange schlafen?
Früh aufstehen.
Mhm. Popcorn süß oder salzig?
Süß.
Okay. Ordnung oder Chaos?
Schon Ordnung.
Schon Ordnung, okay. Und als letztes Logik oder Bauchgefühl?
Logik.
Logik. Und das bringt mich eigentlich auch schon zur nächsten Frage. Und zwar, wie ist das so im Gründerteam, eure eure Dynamik quasi. Also was seid ihr irgendwie für Typen? Weil das finde ich immer total spannend. Oder Leute, die diesen Podcast hören, irgendwie zu wissen, was für Menschen stecken irgendwie dahinter. Seid ihr alle identisch, nur mit anderen Themenbereichen? Oder wie seid ihr so als Typen? Mal sagt der eine, ja, wir gehen jetzt immer voll Carraro-risikomäßig rein und ein, zwei übernehmen andere Teile. Wie ist das bei euch?
Ja, ist ein gutes Thema. Ich habe ja gerade angesprochen, ich bin eher so der logisch und rational dann Denkende, oftmals bei uns im Team, beziehungsweise versucht den diplomatischen Mittelweg zu finden.
Ja.
Mirko ist so derjenige, der öfter mal vorprescht und schon den Kopf vielleicht auch gerade auf der Handelsseite ein paar Monate weiter hat.
Mhm.
Michi ist halt der Techie bei uns und muss eben überlegen, können wir das überhaupt so umsetzen und wann können wir das umsetzen und wie viele Leute brauchen wir dafür. Ich versuche das halt dann rational einzuordnen und zu gucken, passt das jetzt in unseren Prozess? Schaffen wir das wirklich? Ist das nur ein Hirngespinst, was wir gerade haben? Oder können wir jetzt alle zusammen an einem Strang ziehen in der Vision? Und deshalb, glaube ich, ergänzen wir uns gerade echt gut. Und da hat man sich halt auch erstmal reingefunden. Ne? Also wir sind nicht so gestartet, dass wir so auf dem Level diskutieren und Lösungen finden, sondern da wächst du halt rein irgendwann.
Ja, safe. Also ich glaube auch gerade, dass das irgendwie das Wichtige ist, dass man lernt, so perfekt abzuschätzen. Weil Startup ist ja eigentlich eine große Vision die ganze Zeit. Das heißt, man setzt irgendwas komplett Neues in die Welt, wo man sich von erträumt, dass es halt total schnell ein riesengroßes Unternehmen wird, was ja auch möglich ist, aber trotzdem halt abwägen muss, okay, worauf fokussiere oder worauf gucke ich jetzt, dass es irgendwie der Main-Fokus irgendwie ist. Das hatten wir zum Beispiel auch in manchen Podcast-Folgen, wo wir auch für uns immer wieder so Input mitgenommen haben. Das ist ja auch eigentlich das Prinzip, dass wir halt immer mit anderen Leuten sprechen. Vielleicht auch, dass man sich zu oft so vielleicht super viel umschaut und tausend Sachen irgendwie mit reinnehmen will, aber dann vielleicht manchmal den Fokus verliert auf die eigentlich die Hauptsache so. Ich weiß nicht, ob das bei euch bisher auch so war, dass man mal so irgendwie eine komplett andere Funktion beispielsweise bei der App abgedriftet ist oder so. Mhm. Ich meine, eigentlich hat man sowas manchmal, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ist auch immer noch so. Wir haben einfach auch extrem viele Baustellen gleichzeitig. Wenn du halt eine Plattform bauen möchtest, gehst du immer in zwei Richtungen bei uns, sogar teilweise in drei Richtungen, die du dein Produkt entwickeln musst und wo du halt Leute davon überzeugen musst und Mehrwert schaffst. Und da ist es halt schwierig, immer die Prioritäten im Auge zu halten. Und dann driftet man auch mal ab. Aber aktuell trifft mir jetzt nicht mehr so weit ab wie noch vor einem halben Jahr, glaube ich.
Ja.
Da haben wir uns relativ gut gefangen.
Ich glaube, gerade in der Anfangszeit, das war bei uns zum Beispiel auch, Jan immer kommt mit tausend Ideen um die Ecke. Ich bin ähnlich wie du dann eher so der Typ, der sagt, ja Moment, aber dafür müsste das und das und das müssen wir alles machen. Und dann diskutiert man ein, zwei Tage mal eine Idee komplett durch, geht man auf alle möglichen Aspekte ein, um dann zu sagen, ja okay, das macht jetzt nicht so viel Sinn oder irgendwie an einem späteren Zeitpunkt.
Ja.
Das auf jeden Fall.
Das ist so, aber man merkt auch, dass die Ideen, die reinkommen, immer konkreter werden und besser in die Zeit passen, weil man hat auch irgendwie nicht mehr die Zeit, um alles zu diskutieren, weil sonst verfängst du dich irgendwann nur noch in Diskussionen und dann kommst du auch überhaupt nicht mehr weiter.
Ja, vor allem, ich finde, die Ideen, die einem jetzt kommen, die orientieren sich an dem Produkt, was gerade schon irgendwie besteht.
Genau.
So, das heißt, man hat nicht mehr auf einmal eine komplett andere Geschäftsidee oder weiß ich nicht was, sondern es ist halt wirklich, okay, wie können wir jetzt den Zweig von unserem Produkt noch effizienter machen oder gleichzeitig noch attraktiver für den Kunden oder so zu machen. Und das finde ich eigentlich auch das Coole, dass man gerade in so einer Anfangszeit, wenn man jetzt, wo du gesagt hast, wo jetzt zu dritt war oder wir zu zweit, dass man eigentlich in allen Bereichen alles sich aneignen muss irgendwie. Das heißt, man hat noch nicht diese festen Aufgabenverteilungen, sondern erstmal ist ja am Anfang, alle müssen alles irgendwie machen und man lernt unheimlich viel in total vielen Bereichen, finde ich.
Ja.
Oder wie war es bei euch?
Ja, bei uns war es auch so. Wir haben am Anfang auch keine ganz klare Aufgabenverteilung gehabt, einfach weil wir wirklich gucken mussten, auf wer für welchen Bereich am besten in Frage kommt und wer auch Spaß hat, an dem zu managen, was zu managen, was er eben jetzt auch tut. Das ist halt auch ja ganz wichtig, dass sich jeder damit identifiziert, was er jetzt gerade macht.
Ja.
Und das war definitiv auch so, dass man da anfangs sich schwer tut, die Aufgaben so wirklich sich gegenseitig zu verteilen. Aber ist auf jeden Fall auch so ein Keypoint für Startups, die auch neu gründen, was man so mit an die Hand geben kann. Das ist so das Wichtigste am Anfang, sich selbst die Aufgaben zu machen.
Ja.
Damit startet eigentlich alles, weil dann fängst du irgendwann an, effektiv zu arbeiten.
Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, die hätte ich eigentlich am Anfang schon stellen müssen. Der Name. Woher kommt der oder wie? Das ist eigentlich das Erste, was wir überfragen. Ich habe es total verpeilt, aber wie ist der Name entstanden? Gibt es dazu eine lustige Story? Ist das an irgendeinem langen Abend passiert oder wie war das bei euch? Oder wofür steht das?
Ja, es gibt eine relativ witzige Story. Wir werden auch jedes Mal gefragt. Das finden wir auch gut, weil der Name ist halt nicht eindeutig und der lässt sich auf das Produkt nicht so leicht zuordnen. Und das wollten wir eigentlich auch. Wir wollten was Abstraktes haben, was nicht irgendwie Local Shopping oder sowas heißt, weil von so einem Kram gibt's genug und das wollten wir nicht. Sondern wir wollten irgendwas haben, was davon losgelöst ist. Und da wollten wir es am Anfang, wollten wir es noch Baloo nennen. Mit einem L in der Mitte. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Irgendwie. Und dann haben wir aber festgestellt im deutschen Markenregister, dass Disney sich dafür alles gesichert hat, wegen diesem Bären.
Ach,
verrückt. Ja, da darfst du noch nicht mal eine Tablette Baloo nennen. Die haben sich alles gesichert. Und ja, deshalb haben wir das dann halt gelassen, weil wir wussten dann, wenn es dann zur Markenanmeldung irgendwann kommt, dann haben wir eh keine Chance. Und dann haben wir einfach das L irgendwann rausgestrichen. Wir haben da Tag und Nacht überlegt, was können wir machen.
Und einfach, wir streichen das L.
Ja, wir streichen das L. Und jetzt ist die offizielle Version aber, auch wenn ich jetzt gerade viel Insights gegeben habe, die offizielle Version ist aber, BA steht für Bag, der Shopping Bag, und OO für Online Offline.
Ah, okay.
Das ist eigentlich eine ganz coole Verknüpfung.
Ja, stimmt, auf jeden Fall. Also aus quasi einem Witz noch was, was richtig ist. Ich finde so Storys immer total lustig. Und gerade, das ist halt auch so ein Learning, finde ich, dass du halt erstmal dann merkst, okay, worauf ist das irgendwie angemeldet? Man hat irgendwie Ideen. Bei uns war es zum Beispiel vorher auch ein anderer Name und wir haben gemerkt, dass irgendeine Schönheits-OP in L.A. oder so sich so genannt hat. Und wir so, ja, aber also... Mist, was machen wir jetzt? Und dann so, das heißt, man überdenkt total viel irgendwie und worauf man vorher irgendwie gar nicht dachte. Aber sobald das jetzt wie bei euch zum Beispiel eine gewisse Größe irgendwie annimmt, sind es halt Sachen, um die man sich kümmern muss. Ich meine, ob man jetzt gerade gegen Disney was machen will, ist vielleicht eine andere Frage.
Nee, das muss man jetzt nicht riskieren.
Ja, nee, das auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja vorhin über Corona gesprochen, ein bisschen, wie sich das beeinflusst hat. Es würde mich mega interessieren, weil ihr ja gerade so total am Wachsen seid. Was sind jetzt eure Visionen noch für dieses Jahr oder für nächstes Jahr? Weil man ja im Moment total schwierig irgendwie nur planen kann, weil man nicht weiß, okay, was öffnet jetzt, wie entwickelt sich irgendwie Corona? Was sind da so eure Ziele, wenn ihr die irgendwie schon irgendwie definiert habt?
Genau. Also zum einen sind wir als Startup jetzt bisher komplett eigenfinanziert, gebootstrapped und wir stehen jetzt gerade dabei, unsere erste Finanzierungsrunde einzuläuten, sind da jetzt in den Gesprächen auf wieder komplett neuer Bereich, macht aber ultra Spaß, man trifft wöchentlich so interessante Leute, die einen auch wirklich weiterbringen könnten, also das ist gerade unser größtes Ziel, unsere Finanzierungsrunde in diesem Sommer zu closen, unsere erste, und dann wirklich mit strategisch guten Partnern schnell zu wachsen. Wir möchten jetzt auf Handelsseite weiter große Ketten anbinden. Wie ich eingangs schon sagte, haben wir zwei noch in der Pipeline, die jetzt in den nächsten Wochen kommen. Und möchten aber bis Ende des Jahres auch mindestens ein Dutzend große Händler haben und auch wirklich schon Marketing ausgegeben haben, dass wir wirklich aktive Userzahlen haben. Ja. Wir sind jetzt gerade im Soft Launch, das geben wir auch offen zu, dass wir jetzt noch nicht groß Werbung machen, weil wir erstmal mehr Content auf der Plattform wollen, bevor wir halt wirklich richtig viel Use Case nach außen geben können.
Ja. Ja, das ist also gerade bei Apps total, ich finde gerade für Leute auch, die zuhören, so ein bisschen um mal Insight zu kriegen, wie das funktioniert. Das ist halt nicht so, dass man total geil ist, alle nur auf ein Produkt irgendwie warten und sagen, das ist so geil und man kriegt nur, weil die Idee halt gut ist oder weil die Software perfekt ist, kriegt man halt direkt übelst viele User, sondern es hat halt nur mit Marketing zu tun. Und deswegen finde ich das auch so cool, dass man quasi offen damit umgeht, okay, wir starten jetzt mit einem Soft-Launch quasi, einfach zu gucken, funktioniert alles, ist überhaupt irgendwie alles ready, haben die ersten Kunden quasi, um dann halt irgendwann, sag ich mal, mal richtig groß zu werden. Jetzt habt ihr ja gerade so, sag ich mal, DM als Kunden und solche Produkte. Wollt ihr auch rein auf, sag ich mal, den Einzelhandel und Lebensmittel etc. fokussieren oder sagt ihr wirklich breite Masse, also komplett alle Produkte? Wie ist da so ein bisschen eure Vision?
Genau, also wir konzentrieren uns jetzt gerade auf verschiedenste Sortimente, nicht alles schon direkt, um erstmal auch in verschiedenen Märkten ein bisschen Relevanz zu schaffen. Gehen da jetzt stark in Elektrobereich, Consumer Electronics, in Bereich DIY, also Baumärkte. Haben aber eben auch schon Kosmetik, Drogerie, jetzt die nächsten Partner, die jetzt mit reinkommen. Möchten uns noch ein bisschen loslösen von Fashion, weil wir da die App ein bisschen umgestalten müssen. Denn dann geht es um Größen, um Farben und so weiter. Da muss man das Interface ein bisschen anpassen.
Und da kommt ja auch vielleicht bald eine coole App irgendwie raus.
Ja, oder? Genau. Stimmt.
Genau.
Genau. Das wird das erste Joint Venture dann.
Genau, ja.
Genau. Ja, und da wollen wir aber natürlich insgesamt die ganze Range im Handel abbilden. Also, ja, dass du wirklich von der Flasche Wasser, weil du Durst hast, bis hin zum neuen Sofa alles bei uns finden kannst und weißt, in welchen Laden gehe ich jetzt auch wirklich, um es mir zu kaufen, anzusehen, es mir zu reservieren.
Ja.
Und dann dort, ja, mein Produkt zu finden.
Mega cool. Also ich finde es gerade total spannend, diesen regionalen Aspekt da reinzubringen, weil ich habe auch das Gefühl, jetzt aufgrund von Corona ist alles digitalisiert und alle irgendwie nur online. Und ich habe das Gefühl, dass dass viele Leute sich wieder auch darauf freuen, auch wieder ein bisschen regionaler zu werden und nicht alles nur online, sag ich mal, zu besorgen oder so. Deswegen glaube ich, dass gerade das so eigentlich vom Timing her auch perfekt passen könnte, dass Leute sagen, okay, ich habe jetzt so viel online bestellt und es wird alles eigentlich gefühlt von Amazon mir vor die Tür geliefert. Ich mag das, aber ich will durch die Stadt laufen ein bisschen, ich will mal gucken und dann halt gezielt mit eurer App sozusagen zu sagen, okay, ich weiß jetzt aber auch, wohin ich laufe, um gewisse Sachen mir anzugucken. Den Gedankengang finde ich halt, finde ich echt cool.
Genau.
Jetzt ist noch meine Frage, gibt es irgendein Konkurrenzprodukt? Also weil ich war, als ich vielleicht mal von euch gehört habe, total erstmal fand ich die Idee echt gut und muss auch sagen, dass ich das vorher so noch nicht gehört habe. Gibt es da was Vergleichbares oder wie sieht das bei euch irgendwie auf dem Markt aus?
Also es gibt in Deutschland jetzt auch nichts Vergleichbares, was genau das abzieht, was wir machen. Es gibt genug lokale Shopping-Plattformen, die versuchen Einzelhändler abzubilden, die sehr mit dem moralisierenden Aspekten arbeiten, von wegen, geh doch mal wieder lokal einkaufen und unterstütze den Handel. Da sind wir halt ganz anders und sagen, wir bieten dir Nutzen, nämlich dass du deine Produkte schnell findest. Und nebenbei unterstützt du natürlich auch den Handel, aber ja, wir wollen dir erstmal Mehrwert bieten.
Ja.
Dann gibt es natürlich in der USA schon teilweise Modelle, die Ähnliches versuchen wie wir, aber einen anderen Ansatz fahren. Die gehen komplett auf vertikalisierte Händler, wie zum Beispiel Adidas und New Balance und so weiter, die dann halt ihre Schuhe und Fashion in eigenen Stores verkaufen, mhm, und die dann halt die komplette Supply Chain eigentlich bei sich drin haben und somit auch die Daten gut weitergeben können an diejenigen.
Ja.
Aber das ist alles sehr im Kleinen gehalten und es sind keine großen amerikanischen Handelsketten oder irgendwas drin.
Ja.
Deshalb, es gibt kein Vergleichbares. Wir werden oft ja, in einen Sack geworfen mit Google oder Amazon, sehen uns aber nicht so wirklich als, ja, als Konkurrent vielleicht schon, aber wir sehen nicht, dass die uns da den Rang irgendwie ablaufen könnten oder Interesse haben, auch sowas zu machen. Denn wir sind halt vom Channel her ja schon rein auf diese Geschäfte fokussiert.
Genau.
Und wenn jetzt Google macht ja auch teilweise so Inventory und so weiter Anzeigen. Das ist aber halt nur ein Teil von vielen und bei Google muss ich dann auf eine Website klicken, da muss ich noch meine Postleitzahl eingeben und das alles steht ja dahinter.
Ja.
Bei uns sind es 2 Klicks und du findest sofort einen Laden,
ja,
und das nur gefiltert auf Geschäfte und
ja,
dieser klare Use Case, den haben nur wir gerade und den geben wir auch so weiter an den User.
Ja, auf jeden Fall. Also finde ich den Ansatz halt irgendwie top. Also gerade zu sagen, das Ganze wieder irgendwie auf eine Plattform zu bündeln und dann zu sagen, vor allem, das gibt ja auch, das habe ich ja auch gesehen, die für die Unternehmen eine ganz andere Möglichkeit. Also ich kann ja ganz anders Marketing betreiben. Ich habe nicht mehr nur, wenn ich jetzt an Rewe denke, der riesig voll ist, wo vielleicht man durch 1-2 Reihen geht und überhaupt ja nicht von dem ganzen Sortiment irgendwie alles mitbekommt. Und wenn ich aber dann in der Stadt gerade unterwegs bin oder zu Hause sitze und ich ganz gezielt auf ein Produkt irgendwie gerade Lust habe, ich meine, bis ich das, man, ja, es ist eine Zeit, ersparen ist. Wenn ich mir überlegt habe, dass man irgendwas mal ausprobieren wollte zum Einkaufen und latscht dann erstmal da 30 Minuten durch den Rewe durch, um irgendwie was in der kleinen Ecke irgendwie zu finden. Ne?
Ja, also ist auch ein gutes Thema, was du da gerade noch ansprichst. So, man kennt ja die ganzen Food-Startups aus Hülle der Löwen oder die auch mega geiles Marketing auf Instagram machen, so zum Beispiel aus Köln auch Nomo Ice Cream oder...
Die haben ja auch schon im Podcast, genau.
Stimmt.
Grüße.
Grüße.
Ja.
Und die haben einfach das Problem, dass sie von ihrer Listung zwar wissen, dass sie im Rewe sind oder im DM oder so, sind sie gelistet. Das können sie auch weiter kommunizieren an ihre Konsumenten, aber die wissen nie, in welchem DM oder in welchem Rewe gibt es gerade welches Eis von uns oder gibt es das Eis überhaupt.
Ja.
Und da verliert sich dann die Spur und es ist keine klare Auskunft mehr, die dann weiterleiten können an ihre Kunden.
Das stimmt.
Und das können wir halt mit der Plattform viel besser bieten.
Das finde ich halt cool, weil gerade wenn man jetzt nicht in allen Rewes deutschlandweit gelistet ist oder so, das, was viele ja quasi viele Startups jetzt auf deren Website packen, ein Storefinder, wo ich irgendwie gucken kann, bündelt ihr halt direkt, dass ich sagen kann, ich kann das zusammen mit 2-3 anderen Produkten jetzt einfach verbinden und kann da gezielt gucken. Genau das.
Richtig.
Gut, dass du es gesagt hast, genau, weil da ich habe jetzt gerade an Nomo gar nicht gedacht oder so, aber zum Beispiel genau die haben wir bei uns in der Heimat, habe ich auch mal nach dem Eis gesucht und es gab es halt nicht. Und hätte man dann, musste man über den Storefall rein und wusste selbst dann nicht, ist die Sorte gerade noch verfügbar und wusste, theoretisch gibt es das da. Aber stimmt, wenn ihr das halt verknüpft, gerade mit Verfügbarkeit etc., ist auf jeden Fall cool. Vor allem auch eine echt neue Marketingmöglichkeit jetzt aus Händlersicht irgendwie zu sagen, okay, da ist eine komplett neue Plattform, wo ich mich präsentieren kann, mit relativ wenig Aufwand, sage ich mal, an sich das, was ja gemacht werden muss, es muss an euer System geknüpft werden und quasi die Produkte ja hochgeladen werden, so wie ich das jetzt
im groben Abschnitt ist es so.
Genau, ja. So verstehe erstmal. Ja, sehr, sehr spannend, finde ich total cool. Also sehen das denn Unternehmen auch oder als Marketingmöglichkeit oder erstmal, okay, es ist was Neues, da will ich irgendwie mit dabei sein?
Also wenn wir jetzt vom Marketing ausgehen, sehen vor allem Herstellermarken, wie zum Beispiel Nomo, ich weiß nicht, ob die es im Speziellen auch so gesagt haben, aber unfassbar viele Hersteller sagen direkt zu uns, ja, ihr seid ja auch dann eine ideale Werbeplattform, ohne dass wir denen das schon suggerieren können, dass wir das auch sein wollen. Denn wir sagen halt, der User, der bei uns sucht, der will ja jetzt auch kaufen im Handel, weil er kann mit uns das Geschäft finden. Das heißt, er ist jetzt kurz davor, eine Kaufentscheidung zu treffen. Und wenn du da halt Werbung machst, also noch knapper vorm Geschäftsbesuch geht es ja gar nicht. Ja. Dementsprechend wollen wir auch dahin, das ist auch ein Teil unseres Geschäftsmodells, die Suchmaschine zu monetarisieren und dann halt in unserer Produktsuche, Marken die Möglichkeit zu geben, ihre Produkte auf Keywords zu setzen und dann
die zu belegen. Genau, das wäre nämlich auch noch meine Frage. Ich meine, das ist man super viele Ideen, aber das, was eigentlich die meisten Leute immer interessiert, womit wird damit Geld verdient? Ne? Also was stellt man sich da vor? Das, was du jetzt genau gesagt hast, halt die Platzierung der Produkte etc., was halt, finde ich, total smart ist, dass ihr nicht sagt, okay, wir verdienen jetzt ganz, ganz wenig an dem Produkt irgendwie, wenn wir das selber vertreiben würden mit einer total geringen Marge, wenn man jetzt bei euch das direkt irgendwie kaufen könnte, sondern ihr packt das halt komplett über den Handel und sagt, ja, bei uns ist einfach eine neue Plattform, auf denen ihr das halt listen könnt, was ich halt irgendwie total cool finde. Plus für den User eine totale Ersparnis, zu sagen, ey, du kannst den kompletten Profit, so wie ich das mitbekomme, auch komplett kostenlos nutzen, oder? Also soll wahrscheinlich auch definitiv.
Als User bist du komplett kostenlos dabei.
Ja.
Was wir darüber hinaus noch machen, wir sind ja relativ datengetrieben und wir sammeln ja auch viele Daten durch die User-Aktionen in unserer App. Also du bist als User erstmal generell bei uns anonym angemeldet. Hinterlässt dann natürlich deine Fußspuren irgendwo bei jedem Klick, bei jeder Suchanfrage. Das sammeln wir auch anonym und verschlüsselt. Und da gewinnen wir einfach unfassbar interessante Daten für einen Einzelhändler zum Beispiel. Wenn ich jetzt überlege, ich bin DM-Händler oder habe eine DM-Filiale in Köln-Ehrenfeld, dann kann ich jetzt mal gucken, okay, was wird denn da jetzt gerade gesucht, was ich vielleicht noch nicht im Sortiment habe, oder was wird auch gesucht, als ich diese Produkte nicht mehr verfügbar habe. Muss ich vielleicht mal mehr bestellen? Muss ich mein Sortiment generell anpassen? Ich kann halt schnell auf Trends reagieren und habe somit immer einen besseren Draht auch zu den Kunden, die vor Ort einkaufen.
Ja. Mega, also gerade wenn ich habe auch aus dem Bekanntenkreis Kontakt zu Leuten, die für Rewe etc. auch was machen und ja, dieses schnelle Reagieren, ich meine, die sind ja auch daran interessiert, ständig das neueste und beste Sortiment irgendwie anzubieten und da dann zu sagen, okay, da ist ein großer Bedarf, aber dann deckt gerade irgendwie keiner ab, dass ihr dann auch sagen könnt, hey, guck mal hier, das ist was total, was gerade nachgefragt wird, aber da gibt es noch nicht das Angebot und darauf kann man dann irgendwie auf den Zug aufspringen.
Ja,
ja, sehr, sehr cool. Jetzt haben wir noch immer so ein bisschen zum Ende hin so, wir nennen das Ups und Downs. Wenn du mal so ein bisschen erzählen kannst, was bei euch, also ich denke mal, ihr hattet auf jeden Fall Highlights, als die App rausgekommen ist, vielleicht als ihr gegründet habt, was waren halt so eure Mega-Ups, aber vielleicht auch mega die Downs, wo ihr gesagt habt, macht das jetzt überhaupt noch Sinn oder wenn ihr sowas hattet, ich hoffe natürlich nicht.
Ups waren auf jeden Fall voll der Wissenschaftspreis eigentlich. Das war halt vor gut 2 Monaten, weil wir halt wussten, was das mit sich bringt. Dieses Netzwerk, diese Zugänge, die wir da jetzt kriegen, auch in den Handel, sind extrem viel wert. Und dafür haben wir es damals auch dort mitgemacht, weil wir gesehen haben, was für Partner dabei sind. Ist halt organisiert vom EHI, das ist das Retail-Institut hier. Und die bündeln halt extrem viele Einzelhändler. Das war so mit das größte Up auf jeden Fall. Plus, dass wir es halt geschafft haben, das System so zu bauen, dass wir eben Händler wie DM zum Beispiel anbinden können ohne Probleme. Was halt Downs waren, war definitiv schon so irgendwann Richtung Herbst, wo wir immer noch meistens zu dritt waren und dann merkst du manchmal irgendwie, ja okay, wir bräuchten eigentlich Leute, wir haben aber kein Geld. Da kommt immer eins zum anderen und da braucht man dann ein bisschen Glück. Dann haben wir hier und da unsere Ohren und Augen aufgemacht und haben dann noch gute Leute mit an Bord geholt, schon von Anfang an, die uns supportet haben, die mit uns gearbeitet haben, die jetzt auch in unserem Team sind, die vor allem in der App-Entwicklung extrem wichtige Schritte mitbegleitet haben, weil das hätten wir alleine komplett nicht geschafft. Und ja, da bist du halt dann immer klar am Überlegen, wie gehen wir jetzt weiter vor. Es war aber nie so weit, dass wir sagen würden, macht gar keinen Sinn, weil wir haben immer uns selber wieder gesehen und gesagt, man braucht unsere App einfach, weil wir sie ständig wieder im Alltag gemerkt haben, wir hätten es jetzt wieder gebraucht. Und wir haben gesagt, wir sind doch nicht die Einzigen, die nach Produkten mal suchen oder irgendwas im Handel nicht finden.
Ja, vor allem, wenn ich halt daran denke, auch, dass es halt sehr, sehr schnell ja bei euch ist. Also wenn ich das finde, kann ich halt direkt hingehen. Genau. Das sind halt viele auch, die sagen, okay, ich brauche es wirklich jetzt. Ja. Da liefert Amazon oder andere große, bin halt von einem Tag, aber wenn man es jetzt gerade braucht, wie wenn man gerade renoviert und man sucht irgendwas Bestimmtes, was ich jetzt auch dran denke, wenn mein Vater irgendwie mal was renoviert und dann sagt so, ja, ich brauche jetzt den Dübel. So, ja, woher kriegst du den jetzt? Klar, fährst du irgendwie im Baumarkt, aber
Vielleicht kriegst du ihn auch näher an dir dran, bei irgendeinem kleinen Händler, kann auch sein. Genau. Aber das ist halt auch so ein Thema, wo wir halt gesagt haben von Anfang an, wir wollen die Stärken, die der Handel naturgemäß eigentlich hat, nämlich dass er bei dir vor Ort ist, dass er sie jetzt verfügbar, dass du es jetzt haben kannst. Die wollen wir eigentlich an den Konsumenten und User weitergeben. Und Lieferung ist natürlich, irgendwo sind da jetzt gerade noch die Grenzen gesetzt. Die letzte Meile wird versucht, irgendwie noch zu innovieren, aber es ist schwierig, da noch schneller an den Kunden gerade ranzukommen aus irgendwelchen Lägern außerhalb der Stadt. Was bei uns halt ist, unsere Plattform bündelt quasi ja die ganze Stadt als Lager an sich. Also wir haben ja das Ziel, auch schon Zugriff auf so ziemlich alles zu haben, was gerade verfügbar ist in deiner Umgebung hier in Köln. Und können ja dann auch lokale Lieferdienste anbinden, die ihre Kapazitäten freigeben und dann auch noch per Same-Day-Delivery dir direkt vom Store das nach Hause liefern, wenn du wirklich dann auch gar keinen Bock hast, noch anzugehen.
Ich wollte gerade sagen, auch so visionstechnisch denke ich auf jeden Fall mega viel Potenzial, da gewisse Sachen noch mitzumachen. Jetzt zum Abschluss haben wir noch Do's and Don'ts. Also quasi die Leute, die jetzt den Podcast hören, die gründungsinteressiert sind, die vielleicht noch nicht genau wissen, okay, wie gehe ich das Ganze irgendwie an, können quasi in unserer Reihe halt von jedem Gründer von einem komplett anderen Thema sozusagen Do's and Don'ts mitgeben. Wenn du das jetzt irgendwie auf drei Sachen runterbrechen könntest oder halt einfach Do's and Don'ts, was man machen sollte und was man vielleicht absolut nicht machen sollte.
Also was man absolut nicht machen sollte, ist immer die Zeit zu unterschätzen, beziehungsweise sich selbst zu überschätzen. Das ist gerade am Anfang sehr, sehr schwierig. Man denkt, ja, das schaffen wir schon dann und dann. Aber man müsste eigentlich wissen, dass man das alles noch nie gemacht hat. Deshalb niemals die Zeit unterschätzen, dass man am Ende dauert auf jeden Fall alles länger, als man sich das vorgestellt hat. Ja. Kennst du wahrscheinlich auch.
Ja.
Und du es eigentlich im selben Zuge auf jeden Fall einfach machen und mit der Idee rausgehen. Also so wirklich so viel Feedback wie möglich einsammeln. Auch das mussten wir lernen. Und das ist auch weiterhin immer noch Teil unserer Prozesse, wenn wir irgendwas entwickeln, dass wir da versuchen, so viel Feedback wie möglich einzuholen. Du musst mit deiner Idee raus, du musst es Leuten erzählen, du darfst keine Scheu davor haben, also auch ein Don't. Nicht scheu davor haben, dass du sagst, ja, irgendwer kann das ja dann klauen. Ja. Dann ist vielleicht auch die Idee gar nicht gut genug oder wenn das so einfach von jedem machbar umsetzbar ist. Ja. Deshalb, man muss raus damit und man muss den Leuten erzählen und dann erfahren. Und das Schönste ist, wenn dir jemand sagt, ja, genau das brauche ich. Dann verstehst du bist auf dem richtigen Weg.
Ja, super. Also ich muss sagen, vielen, vielen lieben Dank für das echt coole Gespräch. Hat super Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich bin echt, war mal total interessant. Ich habe das alles mir angeguckt und auch verstanden, aber jetzt mal so die Insights, so zum Beispiel das mit dem Namen fand ich total witzig, aber auch zu merken, okay, was steckt da irgendwie für ein Team hinter oder mit was für Sachen habt ihr auch im Moment zu tun. Deswegen, vielen, vielen lieben Dank. Hat super Bock gemacht, fand ich. Checkt gerne alle Bau mal ab. Oder ich hoffe, wie spricht man es richtig aus?
Kannst du gerne Bau aussprechen. Wir sagen meistens Bau.
Bau wegen des Ls,
das fehlt, genau. Darf jeder sagen, wie er möchte.
Genau, auf jeden Fall. Also hauen wir alles bei uns in die Beschreibung. Könnt ihr sehr gerne mal abchecken, wenn ihr hier auch in Köln unterwegs seid. Genau, und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank und bis zur nächsten Folge.
Ich danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ciao.
Ciao.